So, Besenwagen, endlich wieder, lang hat es nicht gedauert, zurück in Berlin, im wunderschönen, sag mal, Kaffee Manzini oder nur Manzini?
Kaffee Manzini, glaube ich, Manzini.
Kaffee Manzini ist großartig, Paul, hier. Also, wie wirklich wunderbare Kulisse. Wir haben gerade erfahren, dass es hier auch gar keine Steckdosen gibt, weil der Laden schon so alt ist, es gibt nur eine Steckdose.
Aber Gott sei Dank gibt es Kabeltrommeln.
Genau. Auch heute wird der Besenwagen wieder von Rafa präsentiert. Ich bin auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten hierher gekommen gestern und hatte so richtig Bock auf Berlin und fühle mich hier so ein bisschen heimisch.
So geht's also, mir jeden Tag.
Ja, aber das hatte ich echt fast noch nie, glaube ich. Ich bin heute Morgen diese Havelrunde gefahren. Kleine Liebeserklärung an Berlin zum ersten Mal. Ja, ich bin echt oft hier eigentlich.
Ja, wir hatten es so gerade im Auto. Ich habe Marcel vom Flughafen abgeholt. Meinte er, ob ich hier auch 1000 Ampeln habe beim Rausfahren, aber... Ist geil, du bist halt eigentlich raus, irgendwie fährst du mit der Autobahn her und dann direkt am Wasser und im Wald, ist schon ziemlich cool.
Ist halt auch, ist schon so, ja, immer so ein bisschen ein besonderes Feeling hier in Berlin, ja, ne?
Aber Traum eigentlich, für Radfahrer, kann man
eigentlich
sagen.
Fand ich es immer scheiße und jetzt fand ich es gestern irgendwie mal geil. Marcel, wie ist das bei dir?
Ich war auch ewig nicht mehr in Berlin. Ich wollte mir direkt so eine Hipsterhose anziehen und ein Käppi falsch rum und auf den Fixie springen und los.
Oh jo, das ist richtig Klischee, Junge.
Nee, aber Berlin ist
Jutebeutel cool. Kann ich also, allein, ne?
Ja, das siehst du, der fehlt auch noch.
Es hat ja vielleicht jeder schon mitgekriegt. Ich stelle nochmal ganz kurz vor. Besenwagen-Crew wie immer, Bastian Marx,
Paul Voss,
Anni Stauff
und heute zusammen mit
Marcel Kittel.
Eines der Interviews, auf das wir uns schon länger gefreut haben. Wir sind dir, glaube ich, ich war es nicht, aber Paul und Andy in Yorkshire über den Weg gelaufen.
Ja.
Und da ist das irgendwie so ein bisschen verabredet worden.
Ah ja, es war irgendwie, keine Ahnung, ich habe Jörg, den Manager von Marcel und Marcel selbst auch schon ziemlich lange penetriert, damit wir so eine Folge mal hinbekommen. Und letztendlich in Yorkshire habe ich ihn dann auch mal wieder live gesehen seit einer Weile. Ja, genau. Jetzt sitzen wir hier.
Du musst hier immer noch über Manager arbeiten, auch nach der Karriere.
Ja, aber mit dem Jörg bin ich auch...
Per Du.
Freundschaftlich.
Genau. Per Du. Sehr geehrter, schreibst du nicht mehr.
Sehr geehrter Herr Jörg.
Da bin ich drüber hinweg. Sehr geehrter Herr Jörg, ja. Nee, genau, von daher gute Verbindung. Und ich meine, das ist ja eher so ein Zeitthema gewesen, als wirklich, ich glaube, Bock. Ich glaube schon, dass du Bock hattest.
Ja.
Ja. Aber wir haben halt nie wirklich die Zeit gehabt, oder du vor allen Dingen nicht.
Nee, du hast mich da auch im richtigen Moment erwischt, beim Bier trinken. Weißt du das noch?
In Yorkshire? Genau, das habe ich den Winter 2015, 2016 gelernt, dass man dich da besonders gut zu verbindlichen Sachen
ja, das ist jetzt ein Insider, weil, nee, das war außerdem nicht in dem Jahr.
Das war 2015, 2016, der Winter. Ich habe extra mal nachgeschaut. Also was ja zu Quickstep gegangen ist.
Ach so, du meinst in Girona.
Genau.
Ja, okay. Ja,
das
also,
andere,
haben wir uns ja sowieso.
Also das Ende 2016 ist mal was ganz anderes.
Das ist ja, das ist ich glaube, war schön. Schöner Urlaub.
Wir kommen gleich noch zu diesem Jahr. Paul hat auf jeden Fall auch, ich komme da gleich noch zu. Wir überlegen immer so ein bisschen, auch wenn wir uns noch nicht persönlich kannten bis heute, woher wir unsere Gäste kennen oder eben irgendwie kennengelernt haben. Und das, was mir zu dir eingefallen ist, ist, dass ich dich aus der Radsport kenne.
Der BDR-Zeitung.
Kennst du noch diese BDR-Zeitung?
Ja,
genau.
Kenn ich.
Ich war da, was bist du für ein Jahrgang?
88.
Ich bin 84, ich war, glaube ich, U23 und du warst der beste Zeitfahrer der Welt.
Aber bei den Kindern, in den Junioren.
Ja, genau. Ja, Thüringer Energieteam oder was das damals noch war dann, ne?
Naja, also Junioren war das Bundesliga-Team Thüringen und dann U23 war das E.ON Thüringer Energieteam.
Ja, auf jeden Fall ist das sau witzig, weil dich ja jeder irgendwie so als den größten Sprinter der Welt kennt und eigentlich warst du der größte Zeitfahrer der Welt.
Ja,
für 2 Jahre bei den Junioren.
Das sagen einige abfällig Kinderweltmeister, aber da bin ich immer noch sehr stolz drauf.
Damals warst du auch schon so groß wie jetzt, glaube ich, auch schon...
Ja, ich ein großes Kind.
Ich habe mich dann
sehr
gefragt,
kind sogar, ja,
wann die Transformation zum Bergfahrer noch kommt, weil fehlt ja noch.
Die ist, also die passiert bei mir, wenn die auch bei Stauffi passiert, würde ich sagen.
Gut, dann warten wir mal noch ein bisschen. Ne? Wir sind noch jung.
Das war dann auch schon mein Ansatzpunkt, Marcel Kittel. Ich hatte die abonniert, diese Zeitung, und das hast du dann irgendwie einmal im Monat immer Bekanntmachungen und irgendwelche Artikel bekommen und da warst du eigentlich immer drin, immer irgendwas gewonnen und für mich war es so quasi so der nächste große Zeitfahrer damals. Anni, Du kennst Marcel schon ein bisschen länger, hast du gesagt.
Ja, ich kann mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, wann ich dich nicht kannte. So. Also klar, so die Erinnerung aus der Kindheit, die verblassen ja immer mehr, je älter man wird. Aber dann kommt ja schon irgendwann so U11, U13.
U11, da kanntest du mich garantiert
nicht. Nee, aber U13 fing das vielleicht schon an, U15 spätestens auf jeden Fall.
Seid ihr ein Jahrgang, oder?
Ja, ein Jahr auseinander. Ja. Also wir sind immer mindestens ein Jahr zusammengefahren.
Schon bis 89, ne?
Genau. Ja. Ich bin 88.
Du bist 87?
Ja.
Ja. Ah, man sieht es auch ein bisschen, aber...
Ja. Andi hat gestern Geburtstag gehabt übrigens.
Oh, echt?
Ja.
Alles Gute noch nachträglich. Ja,
Happy Birthday noch.
Ja, ich habe mich auch irgendwie auf die Folge ganz besonders gefreut, weil endlich mal ein Gast, der auch nicht so gerne über Radsport redet oder keinen Bock drauf hat.
Das ist ja eigentlich nicht wahr.
Und ich habe viele Fragen an dich, die mich viel mehr interessieren und gar nicht so viel mit Radfahren zu tun haben, also nur so indirekt. Wie schwer bist du zum Beispiel jetzt?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich war das letzte Mal auf der Waage und hatte so eine, das kann ich eigentlich nicht sagen, da sind ja Leute total geschockt, wenn ich das jetzt sage. Also nee, Moment, ich erzähle vorher noch kurz, dass ich seit dem Sommer eigentlich mit CrossFit angefangen habe, so ein Kraftsport, ja.
Das sieht deswegen, man jetzt noch nicht.
Und deswegen rede ich mir das schön, dass ich jetzt eine 96 auf dem Kessel hatte.
Ernsthaft? Mhm. Ja gut, aber du hast als Profi ja auch eine hohe 80er gehabt, ne, im Winter, oder?
Im Winter hatte ich eine 91, 92.
Okay, gut, das ist eine, also 6, ist eine 96, ist ja noch.
Ja, wiege ich auch. Ungefähr.
Siehst du?
96, 97.
Was war, was war dein leichtestes als Profi?
Mein Wettkampfgewicht war 89. Also muss immer drüber nachdenken. Also,
es war ja immer Robert Förster der Schwerste bei der Tour de France. Aber eigentlich hast du den, den Titel dann abgegraben, oder?
Ja, das ist ja auch so ein Ding.
Das ist halt 25 Kilo mehr, ne?
Das ist schon mal,
das ist krass.
Scheiße für mich.
Ja.
Aber jetzt muss ich mir überlegen, ich habe mal in der Vuelta mit einem Cancellara gequatscht. 2011 war das, meine erste Vuelta, erstes Profijahr überhaupt. Und da hat er mich auch gefragt, die haben immer Witze über mich gemacht. Du bist ja dein, als Neo kriegst du ja nur vor den Sack. Und haben sie mich dann immer hier Dolph Lundgren, da ging das los, genannt, ja. Und mich immer aufgezogen, so der große Dicke, der jetzt sich die Berge hochquält, war ja auch so. Hat sich auch nie geändert. Und ich habe ihn, er hat mich gefragt, was ich im Winter so wiege oder überhaupt. Habe ich ihm das so erzählt, da war das auch so 88, 89, 90. Und er sagte, ja, aber über 90 habe ich auch im Winter.
Ja, genau, Cancellara war auch immer super schwer.
Aber das ist das Gewicht, das ist gar nicht so wichtig. Aber es fällt natürlich super auf, wenn Fossi sagt, er wiegt unter 70, wenn er Form hat. Und ich habe halt irgendwie unter 90, wenn ich Form habe.
Ich wiege immer unter 70. Aber
oh, okay. Das heißt, du hast immer Form.
Nee, ich wiege jetzt auch nur 65.
Mein leichtestes Gewicht war mal unter 80.
Ich stelle Nachtisch für dich gleich.
Ja, Andi hat mal, als ich Andi kennengelernt habe, war der richtig leicht.
Da warst du auf Zwangsdiät bei
Quickstep. Ja, da war ich wirklich auf Zwangsdiät, das stimmt sogar. Ja, aber da war ich mir echt dünn.
Er hatte echt eine Wespentaille gehabt. Ich weiß es noch
ich
genau.
Ich kann mir Andi auch nicht dünn vorstellen irgendwie. Das ist ganz schwer.
Es sah auch nicht dünn aus, aber...
Du bist doch aber auch nicht dick.
Eben, das wollte ich gerade auch sagen. Danke. Das
sagt ja auch keiner.
Ja, und dann muss ich mich noch bei dir entschuldigen. Also ich weiß ja, dass du nicht alle Folgen von unserem Podcast hörst. Und wir haben bei der ersten Folge dieses Jahres haben wir die Fahrer der Dekade diskutiert. Und irgendwie... kamen wir auf dich zu sprechen und dann weiß ich nicht, wie genau der Wortlaut war, auf jeden Fall, nee, Kittel nicht. Nee. So viel hat er gar nicht gewonnen. Dann haben wir nochmal nachgeguckt.
So war es nicht. Supersprinter war das Thema.
Genau, ging um Supersprinter. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe sogar dich genannt und dich und Kev als der Dekade. Und ich glaube, nee, so viel war es nicht. Da habe ich auch sich die Ergebnisse nochmal angeschaut. Also stimmt, da waren ja irgendwie ein paar Tour de France-Sieger und so.
Ja, die wusste ich ja, aber so insgesamt waren es ja dann doch auch viele und danach habe ich mir auch nochmal alle Sprints so in Erinnerung gerufen und wie du die gewonnen hast, das war eigentlich schon so, dass man sagen muss, eigentlich bist du der König der Supersprinter. Aber das ging alles so schnell, weißt du?
Ja so, jetzt musst du ja nicht gleich schleimen.
Nee, aber wirklich, habe ich jetzt wirklich mal so festgestellt, weil das ging ja so schnell, so du hast ja innerhalb kürzer Zeit quasi ganz viel gewonnen. Deswegen war das nicht so, ist es so langfristig. Ich habe auch nicht so ein gutes Gedächtnis, muss man dazu sagen, aber es ist irgendwie nicht so in Erinnerung geblieben. Aber wenn man das jetzt mal so vergleicht, so wie die anderen Sprinter so gewonnen haben, klar, Kev war auch mal eine Zeit lang richtig überlegen, aber in der Zeit warst du, wo Kev gut war zum Beispiel, warst du ihm ja auch nochmal so krass überlegen, ne? Und ich habe mir noch echt nochmal ein paar Sprints angeguckt. Das ist eigentlich unrealistisch gewesen, von welcher Position du da manchmal gekommen bist und so. Ja. Deswegen im Nachhinein nochmal die, würde ich jetzt nochmal gerne die Krone aufsetzen als Supersprinter überhaupt.
Danke.
Aber eine Frage hatte ich dann doch noch offen. Was denkst du, Paul, zum Beispiel? Wer wäre schneller gewesen, wenn beide zusammengefahren wären? Cipollini oder Kittel?
Kittel.
Ich habe gesagt, so, das könnte man heute noch testen, weil Cipo ist ja immer noch genauso fit wie früher, sagt er zumindest selber.
Ja, aber der macht, also wenn ich CrossFit mache, dann weiß ich nicht, was der macht, weil der ist ja so krass. Ja,
ich glaube,
der
macht nicht
durchtrainiert.
Nur. Die Frage kam mir
nicht. Ich glaube, der macht nicht nur, der.
Der hustet dreimal und dann ist er an mir vorbei, glaube ich, im Moment. Der ist ja wahnsinnig.
Also, keine fit Ahnung. Noch. Das habe ich mir dann auch gedacht, das kann man gar nicht so richtig zu vergleichen. Ne? Das waren noch andere. Nee,
das ist,
Zeiten auch.
Ne? Das ist auch, ich finde das, da habe ich jetzt auch, als ich angefangen habe, so ein bisschen fürs Fernsehen was zu machen, also zum Beispiel bei der Tour 2019 und danach Deutschlandtour und so, und dann fängst du an, so ein bisschen über deine vorherigen Konkurrenten zu sprechen, und jetzt kommt eben zum Beispiel Pascal Ackermann auf, als deutscher neuer Sprinter auch, oder die ganzen anderen neuen Jungs aus anderen Ländern, die sich alle jetzt wieder beweisen müssen, und die vergleichen sich ja alle untereinander, und es ist so schwer, den Vergleich zu Rennfahrern zu ziehen, die vorher gefahren sind. Und auf meine eigene Karriere bezogen bin ich einfach eigentlich stolz und froh über den Umstand, dass ich Profi geworden bin in einer Zeit, wo Kev noch gut drauf war, wo André zum Beispiel auch noch richtig Druck hat und richtig tolle Erfolge auch gefeiert hat, und dass ich mich da eben auch irgendwie zeigen konnte, ja? Und das ist halt echt, das ist halt, finde ich, das Schöne, wenn ich so zurückschaue. So. Aber das ändert sich ja jedes Jahr mit jeder Generation auch wieder neu, und ja, der Vergleich ist schwer.
Das wollte ich eigentlich später in der Folge fragen, aber wo wir jetzt schon mal beim Thema sind, wer ist denn aktuell der beste Sprinter? Deiner Meinung nach?
Ich glaube, der mit dem Quickstep Sprintzug vor ihm. Also ja, glaube ich nach wie vor dran, dass Sam Bennett dieses Jahr, also hat er jetzt schon in Australien gezeigt, ja, aber der wird richtig einreißen mit Morkov, mit Kaise. Das sind einfach Jungs, die es richtig drauf haben, die ein richtiges Auge haben und die ihn immer abliefern werden. Ich glaube aber auch, dass Caleb Ewan mit den Jungs um sich herum, mit Roger, hat er ja nicht umsonst jetzt hier von den Six Days weggeklaut in Berlin, für Australien, dass er da auch immer wieder einen raushauen wird. Und das ist eben ganz, ganz wichtig nach wie vor, das Team.
Ist krass, dass es keinen so einen Schwergewichtssprinter gibt im Moment, ne? Dass die Kleinen jetzt so schnell sind plötzlich. Das, ja. So ein Ewan hätte ich mir selber auch nicht träumen lassen vor 2-3 Jahren noch, dass der da mitstinken kann, kann er aber plötzlich.
Vor allem, der ist ja auch voll jung. Also der ist ja wirklich nicht alt. Und ich weiß noch, wo ich 2015 gegen den mein einziger oder einer von zwei Siegen 2015 überhaupt, habe ich gegen ihn gewonnen, Caleb Ewan, in der Polenrundfahrt. Und dann saßen wir nach der Polenrundfahrt dort zusammen, und da ist ja dann immer so eine Abschlussfeier, und der hat mich gefragt, ja, oh, wie machst du das? Und das, also der hat wirklich quasi um Rat gefragt, wo ich ganz überrascht war, das macht eigentlich ein Konkurrent nicht. Ja? Das ist ja irgendwie so ein, man keine Ahnung, offenbart ja Schwäche oder irgend so ein Humbug vielleicht, so kann man das ja interpretieren, aber dann ist mir auch durch den Kopf gegangen, Alter, du bist eigentlich voll jung, und wenn der jetzt quasi erst anfängt, Erfolge zu sammeln, ja, dann hat er noch ganz schön viel Zeit, da durchzuziehen.
Ja, das ist ein Salat.
Fleisch und und Orangen und
Preiselbeeren. Genau, ist ein Apfelsellerie.
Willst du doch noch was essen?
Apfelsellerie-Salat.
Mit Orangen.
Komm, wir laden dich ein.
So was gibt es hier in Berlin. Ist gut. Ja. Der Wechsel von Zeitfahrweltmeister zu Sprinter. Würde mich jetzt echt mal wirklich interessieren, wie das dazu kam. Also wie du von Junioren-Zeitfahrweltmeister, auch wenn es Junioren ist, ist jetzt mal egal, aber du warst auf jeden Fall da gut. Deine U23 auch solide, aber dann auf einmal der weltbeste Sprinter zum Teil. Wer hat das entdeckt, oder wie kam es dazu? Ich meine, irgendjemand muss ja gesagt haben, ja gut, du bist ein Sprinter. Wir konzentrieren uns jetzt darauf.
Ja, aber ich war von Anfang an eigentlich Sprinter. Also ich war, es ist eher die Frage, muss eher andersrum gestellt werden, wie bin ich dann doch noch irgendwie Zeitfahrer mal geworden, so
wie
zwischendurch.
Wie hast du es geschafft, irgendwie noch schnell Zeit zu fahren? Ja.
Ich habe da irgendwie sicherlich am Anfang von, als ich mit Radsport begonnen habe, vor allem auf den Sprint da geguckt, und ich hatte da auch direkt Glück, dass ich mit der Trainingsgruppe, die ich um mich herum hatte in Arnstadt, direkt eine Gruppe von Leuten und Jungs hatte, die sich voll 100% für mich reingehangen haben. Wie in so einem richtigen Sprintzug bei den Profis. Und ich war eben da auch schon schnell. Und dann hat sich irgendwie über die nächsten Jahre sich dann auch irgendwie gezeigt, dass ich auch im Zeitfahren da gut unterwegs sein kann. Und
ja, so. Wir haben ja jetzt hier zwei Leute sitzen, die tatsächlich so ein bisschen vergleichbar sind körperlich. Und ich kenne auf jeden Fall auch so Bilder, wo aus der U23 oder was, wo du Sprints gegen Andi verlierst, so Zielfotos.
Thüringen-Rundfahrt war das Schlimmste.
Und ich habe schon gesagt, wir haben jetzt hier...
Weißt du, was das Witzigste daran eigentlich ist? Dass Marcel dann irgendwann eine Bergetappe gewonnen hat, weil er nicht mehr sprinten wollte.
Aber wir haben ja hier das, nämlich... Das ist auch so ein Phänomen der Thüringen-Rundfahrt. Ich glaube, du hast schon mal eine Bergetappe gewonnen, oder?
Ja, also haben wir eben gehört, ich war früher auch viel leichter.
So, und Klemmer hat auch schon mal eine Bergetappe gewonnen. Irgendwie alle...
Die Fetten.
Immer diese Halbsprinter oder diese Vollsprinter, die gewinnen halt Bergetappen bei der Thüringen-Rundfahrt. Muss man natürlich auch fragen, sind die Berge wirklich so hart? Aber ist schon krass. Das,
ja, aber... Also, wie ich die gewonnen habe, also ist ja erstmal, habe ich die nicht alleine gewonnen, sondern ich hatte noch zwei Teamkollegen dabei, die sich volles Rohr, unter anderem
Sepp. Du musst ja trotzdem deine 88 Kilo im Berg hochschleppen.
Ja, nee, das habe ich aber andersrum gemacht. Wir haben direkt am Start von der Etappe, es hat gleich geregnet, in so einer Abfahrt, da ging es direkt bergab, volles Rohr attackiert und da ist alles auseinandergeflogen und auf einmal waren wir in der Gruppe vorne.
Das klingt genau nach Andi.
Dann hat uns keiner zugetraut, vorne zu bleiben.
Ja, ja, aber
die wollten sonst, ja, von mir wegfahren.
Das hast deswegen du mir auch schon erzählt. Rund um Köln, erste Abfahrt, direkt das Feld auseinandergefahren. Das ist die, die Sprintertaktik scheinbar.
Ja,
eben.
Ja.
Kölsche Kittel, habe ich gesagt, die Woche. Aber dann, leider hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt und du hast dann doch mehr gewonnen als Andi hinten raus.
Ja.
Ein bisschen. Also,
es hat, so 80, hat motivative Gründe gehabt.
80 bis 90 Profisieger, ja, auf jeden Fall.
Ärgert es dich, dass du die 100 nicht voll gemacht hast?
Nee, ich habe da nie so gerechnet. Ich weiß, ich kann ja auch heute nicht sagen, wie viel ich jetzt an Rennen genau gewonnen habe.
Ist irgendwas mir auch dazwischen. Egal, weil ich weiß auch nicht mehr. 86, 87 oder sowas? Ja. Ich hatte es ja nachgeguckt. Also
heute ja fast hin. Schon viel. Für jedes Kilo einen. Quasi.
Ja. Wir schreiben ja immer hier... so ein paar Themen auf oder Fragen, die uns so einfallen vorher. Und Paul hat auf jeden Fall hier so eine richtig schöne homoerotische Frage aufgeschrieben. Vorsicht, ich lese vor.
Ich hatte auch eine homoerotische
Winter 2015, 2016 haben sich Paul und Marcel besser kennengelernt. Viel Zeit zusammen in Girona beim Training und Saufen verbracht.
Ey, ich muss es halt irgendwie ausschreien, weil der Basti ist ja, der leitet ja die Themen ein. Hat er es gerade hiermit auch sehr schön gemacht. Ja. Und ich schreibe nur mal so nicht so sentimental.
Aber es ist sentimental für ihn, man kann es direkt
machen. Nein, das war nicht sentimental, aber es ist auf jeden Fall ein guter Winter. Da bist du ja nach Girona gezogen. Was heißt gezogen? Also,
du warst, ich war im Winter da, ja.
Du warst einen Großteil da. Und da haben wir ja wirklich viel Zeit verbracht. Schachmann war auch noch da, zum Teil immer. Oder warst du im Winter davor mit Schachmann? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee. Ich bin ja im Winter 15 nach Girona gekommen und habe dann im Frühjahr 16 eigentlich mir überhaupt erstmal aktiv eine Mietwohnung gesucht dort, dass ich da so, also zeitweise dann eben immer mal vorbeikommen kann. Und
genau, und dann waren wir da.
Nur mal kurz zur Einordnung, was für ein Team warst du da?
Da war ich.
Teamlos. Also
bis Anfang Januar 2016 war ich quasi arbeitslos und dann da hatte ich ja gerade...
Warst du vorher bei Giant gewesen?
Da war ich vorher bei Giant und dann hatten wir da uns geeinigt, dass wir auseinandergehen und dann war ich ja ab Januar 2016 bei Quickstep.
Ja. Genau, und der Winter war dann ja, da haben wir echt viel zusammen trainiert. Ich meine, obwohl das natürlich bei 25 Kilo Unterschied manchmal auch nicht ganz so gut funktioniert hat. So Trainingseinheiten an der Küstenstraße.
Vielleicht war das Geheimnis.
An der Küstenstraße habe ich sehr genossen, du eher weniger. Aber
war gut für mich am Ende.
Ja, war ein gutes Jahr. Nee, aber da waren wir echt ein, zwei Mal unterwegs, auch im Irish Pub und so. Und es waren auf jeden Fall ziemlich gute Abende. Und da habe ich so erstmal so mitbekommen, wie es ist, wenn man berühmt ist. Also nicht ich, sondern du. Aber und du dann da sitzt und dir eigentlich nur ein Bier reinziehen willst und einfach auch mal, keine Ahnung, Fritten in Ruhe genießen möchtest. Dann irgendwelche Engländer oder Briten halt ankommen und dann die ganze Zeit Bilder haben wollen oder Autogramme, das ist halt schon, ist eine abgeschwächte Version wahrscheinlich gewesen von dem, was du eh irgendwie über die Zeit immer hattest, aber ist halt krass so, dass man halt dann selbst da nicht mal wirklich Ruhe hat und da kommen wir auch zur Geltung so, dass du wirklich Dolph Lundgren bist, ne? Man erkennt dich halt einfach auch. Ich meine, du könntest halt uns irgendwo hinsetzen, uns könnte man halt irgendwie austauschen, aber du bist ja auch so groß und massiv und dann blonde Haare und so und dann ist das irgendwie schwer nicht zu erkennen. Das war schon krass. Schon
stark über die Zeit. Ja.
Also,
du bist so groß und stark, hast du blonde
Haare. Ich hoffe, Fabian spielt im kompletten Hintergrund dieser Frage Careless Whisper ein. Ja, keine Ahnung. Nimmt man das selber so wahr? Ist es irgendwie nervig oder...
Also ich möchte erstmal, ich möchte erstmal eins relativieren, das ist das Frittenessen und das Bier trinken. Das haben wir natürlich gemacht. Ja, wir waren auch im Winter ein paar Mal zusammen weg, das gehört auch dazu.
Richtig.
Aber hast ja auch gesagt, wir haben auch gut trainiert. Und das ist eben auch ganz wichtig, das im Hinterkopf zu
behalten. Also wir haben mehr gut trainiert, als dass wir Bier getrunken haben.
Ich finde das noch nicht so geil, dass du dann anfängst und jetzt redest du über das, jetzt haben wir hier alle aufgehört am Tisch. Und jetzt redest du über das, was war, und auf einmal ist es größer, als es irgendwie tatsächlich war. Weißt du, so, oh ja, damals, weißt du noch, als wir Fritten gegessen haben und Bier gegessen haben.
Nein, ist nicht größer, als war. Aber, aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn du mit einem, dass ich das mache, ist halt irgendwie normal. Aber er ist halt jemand, der irgendwie, also bisher noch mal eine Stufe höher gewesen als wir alle. Ja, das ist halt, klar, ist mir klar, dass es so ist. Aber nach draußen ist für Leute nicht normal. Die denken halt wirklich, dass du zu Hause sitzt und 365 Tage im Jahr halt nichts machst, ja, dein Leben nicht genießt. So, ich will einfach nur sagen, dass man das Leben auch mal genossen hat und trotzdem hart trainiert.
Ja. Genau, und das gehört ja auch zur Balance dazu und das war eben auch cool. Und mich
Fritten sind gar nicht so ungesund. Wie bitte? Fritten sind gar nicht so ungesund.
Kartoffeln, ne?
Ja, ja. Basisch,
quasi Kartoffeln, gute Kohlenhydrate. Pommes hat mehr Vitamin C als ein Apfel
übrigens. Okay.
Das stimmt.
Faktencheck hätte ich da gerne dazu.
Ja, kannst du googeln.
Es kommt nur auf die Portion.
Ich glaube, Rainbow kann uns das ausrecherchieren bis zum nächsten Mal.
Das mit diesen komischen, oder die Bilder, die so entstehen über jemanden, ne, wenn man mal sagt, ja, ich will ein Bier trinken oder so, dann ist man ja direkt Alkoholiker. So, ne? Yeah. Wem sage ich das? Für Paul denkt das ja immer noch.
Dass du ein Alkoholiker
bist. Über die Kölner Fraktion, die da mal gefahren ist.
Nee, das stimmt. Ich hab schon so oft gesagt, dass ich meine Meinung dann geändert habe.
Ja, aber... ich weiß schon, wie du das meinst, aber ich glaube auch, das meinte Marcel gerade, für die Außenstehenden entsteht da direkt ein falsches Bild. Also das,
ja, eben. Das muss man alles relativieren und da gehört eben hier so Work-Life-Balance dazu. Und ich weiß noch, in dem Jahr, im Frühjahr 2016, da bist du von Paris-Nizza war das? Irgendein anderes Rennen, bist du wieder heimgekommen und hast gesagt, Alter, es geht gar nichts. Und du hast dich gequält und keine Ahnung, dein Brokkoli abgewogen und voll krass, wirklich, wo ich gedacht habe, Mann, entspann dich doch mal, ist einfach normal. Und da habe ich zu dir gesagt, weißt du es noch, jetzt geh einfach in den Supermarkt und kauf dir Ben & Jerry's und hau dir zwei davon rein und dann wirst du sehen, am nächsten Tag geht's dir besser.
Das Ding ist, ich habe das halt fast jede Woche gemacht. Ich bin danach auch nicht schlechter gefahren, muss ich sagen, aber da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja.
Das ist halt einfach wichtig, ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, sich wieder einzubremsen und halt mal vielleicht doch die Zuckerzufuhr mal kurzzeitig wieder hochzufahren.
Aber da muss ich halt auch sagen, das ist natürlich auch, ich weiß es nicht, weil ich bin kein Sprinter. Ich glaube, das Leben als Sprinter ein Ticken angenehmer als eventuell als jemand, der einen Berg halt auch schnell hochfahren muss.
Also
ich
mein, klar, ist immer besser als Sprinter.
Nein.
Außer es geht einen Berg hoch.
Dann ist es doppelt nackt scheiße.
Sieht man besser aus.
Aber wenn du ein Gruppetto fährst, ist das doch scheißegal. Weil ich meine, von dir erwartet ja keiner, dass du vorne mit rüber fährst, weil du bist ein schwerer Rennfahrer. Es ist scheißegal, ob du Gruppetto fährst oder eine Gruppe weiter vor. Das ist irrelevant, weil du fährst da auf nichts. Natürlich, wie gesagt, ich kann da, weil ich bin selber nicht so schwer wie ihr. Ich war kein Sprinter, deswegen kann ich dann auch nicht so richtig das beurteilen. Aber es hat einen Unterschied. Das ist natürlich Fahrer vom Typ wie ich es war oder halt reine Bergfahrer ist nochmal anders als, glaube ich, ein Sprinter. Von der...
Ja, sicher.
Ich glaube, das kann man schon.
Aber das ist doch mal eine Frage, die interessant ist, was ich mich ja auch immer oder was ich mir wünschen würde, wäre, dass im Radrennen auch mal das Gruppetto gezeigt wird. Man stellt sich das ja immer so gemütlich vor, Gruppetto, alle fahren jetzt hinterher, die keinen Bock mehr haben, schnell zu fahren, aber für so einen Sprinter ist es doch wahrscheinlich manchmal genauso anstrengend wie vorne für einen Bergfahrer.
Ja, anders anstrengend, glaube ich. Ne? Also ein Gruppetto ist halt auch immer so ein Kompromiss, ne? Ein Kompromiss so. Wir fahren alle so schnell, wie wir können und wir fahren so langsam, wie wir können, wie's um noch geht. In der Zeit drin zu bleiben. Und da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Da sind ja manchmal Fahrer drin, für die das Bergauffahren auch viel leichter ist als jetzt für den dicksten Sprinter. Und die haben halt den ganzen Tag gearbeitet oder so. Ne?
Erzähl mal so eine
repräsentative
Gruppetto-Geschichte.
Ja, also Gruppetto ist immer, immer auch mit einem Auge auf deinen Sprinterkollegen schauen. Was der so macht, ja. Und wenn du siehst, also ich weiß noch hier 2014 und so in der Tour, 2013, da habe ich ja echt Stunden mit Kev und André im Gruppetto verbracht. Und Ja, sicher. Also wenn es mal an einem Tag bei mir besser ging, dann hätten wir auch ruhig ein bisschen schneller fahren können. Haben wir auch gemacht. Und dann kam halt dann irgendwie von hinten der Ruf nach vorne, was die Scheiße jetzt soll, dass wir vielleicht mal bitte gemeinsam langsamer fahren.
Ah ja, okay.
Und das war aber auch, also da gab es halt auch Tage, wo ich echt schlecht war. Und da war das halt andersrum.
So, da waren wir zwei, ich glaube, weiß gar nicht, 2014 auch mal in einem Vier-Mann-Gruppetto.
Ja, also das ist nicht nur...
Also grillt man sich auch so ein bisschen gegenseitig.
Sicher.
Nee, da haben wir gar, also da waren wir schon gegrillt, glaube ich. Zumindest mal an dem Tag. Das war, glaube ich, Andalusien-Rundfahrt. Da war noch Tom Wehlers dabei und ich glaube, der vierte war Sinkeldarm. Die haben auf dich gewartet.
Ja, da bin ich auch nicht mal zu Ende gefahren, glaube ich, die Andalusien-Rundfahrt. Das war 2012 oder... Nee, 14? Dann weiß ich schon, nicht.
Ja? Oh. Das war auch eine richtig fiese Etappe. Da bin ich Vorletzter geworden. Letzter war Jens Vogt.
Ja, Andalusien ist auch mal ganz kritisch. So im Februar, wenn die Bergfahrer Form
Nein,
haben.
Nein, den habe ich am Ende noch auf den letzten 3 Kilometern eingeholt.
Und abgesprintet auf dem Strich.
Ja, der konnte wirklich gar nicht mehr.
Tigersprung.
Ja, du warst da schon raus, glaube ich. Aber ja, wahrscheinlich. Das war witzig. Ich weiß es nicht mehr. Das war die spannendste Abfahrt meines Lebens auf jeden Fall. Da ist Tom Wehlers von vorne gefahren, der konnte richtig gut abfahren, ne?
Ja.
Und du bist da hinterher und dann dachte ich so... Ja gut, wenn der dem, also das war ja auch dein Anfahrer, muss man dazu sagen, dem hast du ja schon vertraut und du wusstest, dass er das kann. Ich bin jetzt so viele Abfahrten mit ihm persönlich noch nicht gefahren und dachte mir nur so, ja gut, wenn Marcel da so blind hinterherfährt, dann kann ich das auch. Und dann sind wir da wirklich eine gute Abfahrt runtergefahren, aber hat trotzdem nicht mehr gereicht, um wieder zurück ins Feld zu kommen.
Ja, aber es ist halt manchmal echt schon krass, ich war nie gerne im Sprintergruppette, weil das ist die Hölle, bergunter. Halt berghoch, wie du schon sagst, ist ja sehr viel... Gemeckere. Ich habe auch gelernt, mich einfach zurückzuhalten. Aber bergunter ist halt, wenn man halt, also wiegst ja weniger, also meistens, als die meisten Sprinter. Und dann ist das halt echt schon, das merkst du halt dann einfach. Da bist du halt im Vorteil. Und ich weiß noch so, Cavs und die Taube bei der, irgendeine Taube bei der Tour auf jeden Fall runter, Glandon runter, die Abfahrt, aber diese bumpige, alter Schwede, ey. Da habe ich dreimal, glaube ich, gedacht, dass ich geradeaus einfach weiterfahre, weil ich halt die Kurve nicht mehr, ich weiß nicht, wie er die Kurve gekriegt hat, aber ist halt schon pervers zum Teil, was da abgeht.
Ja,
das deswegen wäre wirklich interessant, das mal zu filmen, weil das sind ganz andere Leidensgeschichten auf jeden Fall auch.
Ja, schon alles gesehen im Gruppetto, schon, also keine Schlägereien, aber sind sich schon die Jungs an den Kragen gegangen, weil einfach einer halt 1 km/h vorne zu schnell gefahren ist und dem anderen hinten die Sicherung durchgebrannt ist.
Ja, auf jeden Fall. Da liegen die Nerven einfach blank, ne?
Wenn das Beste ist halt echt, wenn ein Bergfahrer, so ein reiner Bergfahrer, also einen richtig schwarzen Tag im Sprintergruppetto landet, weil es für die ja meistens so das Worst Case und dann ein Großteil steigt dann ja auch aus einfach, weil die kriegen das ja gar nicht gebacken. Weil wenn er halt dann auch bei der Tour Vogesen-Etappe fährt André von vorne am Berg als, ich weiß gar nicht, wer das Trikot hatte, aber man muss André von vorne fahren, noch 50, 60 Mal im Feld und du eierst an mir auch an so einem Anstieg, schlechte Straße, wellig die ganze Zeit, fährst du an mir vorbei und ich platz vor dir ab. Da habe ich auch, ey.
Das sind die schönsten Momente für einen Sprinter.
Weil hast du richtig gemerkt, der Sprinter, der weiß einfach, ey, einfach Tempo fahren, einfach leiden, gehört halt dazu. Und du, wenn man einigermaßen gut berghoch fährt und du hast einen schlechten Moment und dann einfach so denkst, Alter, was macht der da, Mann? Warum fährt er an dir vorbei? Dann fällt André noch von vorne.
Da habe ich auch schon einige Male so die Moral zerbrochen von irgendeinem Bergfahrer oder so. Ich weiß noch, meine erste Tour 2013, da hatten wir auch eine von den ersten Bergetappen. Da hatte ich einen super krassen Tag. Es ging richtig los. Wir sind direkt über so ein paar Wellen gefahren und am Ende so nach 30 Kilometern war ich in einer Gruppe von 60 Mann und alle drehen sich so um und sehen mich und denken so, Alter, Scheiße, der Kittel ist noch da. Wie kann das sein? Wir sind richtig schnell gefahren, so teilweise am Berg und bei mir ging es einfach gut. Und dann sind die Bergfahrer mental komplett am Limit. Wenn die noch so einen dicken Sprinter sehen, wenn die sich umdrehen, das geht gar nicht für die. Also, aber
dann extra 10 lachen,
Kilometer war ich auch weg.
Luft anhalten.
Ja, das ist schon lustig. Naja.
Ja, wollen wir zum Fahrerbingo switchen? Habe ich eben schon mal so anklingen lassen.
Bietet sich gerade an irgendwie, ne?
Ja, wo wir schon über damals reden und Teamkollegen und so weiter.
Wer war für dich der nervigste Fahrer im Gruppetto, wo wir gerade beim Thema waren?
Ich kann gar keinen Namen nennen. Es war eigentlich immer der genau das eine halbe km/h schneller gefahren ist als ich und also als was ich konnte. So.
Das war bei mir meistens, oder zu 99% war das immer Pozzato.
Ich hab's, also für Pozzato hat es bei mir meistens nicht gereicht. Ich war immer noch eine Gruppe dahinter eigentlich so.
Ah, schon, also, kannst du sehen, wie gut du warst, ey.
Alter.
Ja.
Was soll ich dazu jetzt sagen? Aber fällt dir sonst niemand ein, den du da irgendwie so in Erinnerung hattest?
Muss nicht allgemein meine, sein, so war. Ein
vielleicht
bestimmter
Vielleicht auch zu viel
Tag.
Geredet hat dann die ganze Zeit. Gibt's ja auch so Fahrer, ne? Marcel Sieberg zum Beispiel.
Ja, Sibi.
Der
ja,
hat einfach immer geredet auch noch geht, im Gruppetto so, egal wie schwer es war oder so.
Lieber Kerl, aber wenn du halt voll am Limit bist mit Puls 190, ist es nicht schön, wenn Sibi noch neben dir eine Geschichte erzählt von früher.
Aber er ist jetzt auch Puls 190, aber erzählt noch weiter.
Ja.
Ja.
Also ähnlich ist der Pramati, nur im Auto.
Ja, aber...
Weiß ich also die nicht. Male, wo ich...
Da kann ich das Mikro rausmachen.
Also der ist ein bisschen zu oft neben... Also die paar Mal, die ich im Gruppetto war, wo er auch ins Auto gefahren ist, das paar Mal, die Sportleiter bei Quickstep oder bei Deceuninck, ist er immer schön neben der Gruppe gefahren, immer irgendwelche Geschichten erzählt. Also italienisch halt meistens. Aber der hat auch sehr viel geredet auf jeden Fall, noch kommuniziert während der Fahrt mit allen.
After the up, ja. Is it the down, hat er immer gesagt. So, ja, okay, das ist heute aber bergunter geht's gut zu wissen.
Er hat immer gesagt, Marcel, how are you? Das ist ein geiler Typ.
Okay, meine Frage war, stellen wir uns vor, du bist noch aktiv und du hast in deinem Team freie Wahl, dir deinen Sprintzug zu bauen. Welche drei Fahrer kaufst du ein?
Aus noch aktiven Fahrern? Oder
nö, egal.
So all-time.
Kannst du Cipollini reinnehmen?
Das macht ja keinen Sinn. Einen Sprinter kannst du nicht als Anfahrer nehmen meistens.
Ja klar, Bauhaus ist auch Anfahrer bei für Kev. Geht alles.
Ja, mal gucken, wie es läuft. Ja. Was das angeht, würde ich sagen, drei Leute, ja? Dann
Anni meldet sich freiwillig.
Habt ihr schon Antworten? Dann lass mich ganz kurz überlegen.
Wir haben keine
also ich fange an, okay, dann pass auf, dann fange ich von hinten an. Also der nächste vor mir wäre Tom Wehlers. Der vor Tom wäre ein Matteo Trentin. Und der vor Tom wiederum das ist schwer.
Morkov?
Ich kann es schwer einschätzen. Den würde ich dann eher sogar direkt vor mich setzen. Aber mit Tom bin ich gefahren und deswegen weiß ich, was er kann. Ich weiß auch, was Matteo kann. Und dann vor Matteo würde ich einen Roy Körbis setzen, ja. Der viel Ruhe reinbringt in den ganzen Laden.
Ja, noch so kleine Erklärungen dazu. Das mit der Ruhe, das ist...
Ja, also, warum habe ich das gesagt? Roy ist sicher ein richtig... erfahrener und ruhiger Rennfahrer, der auch gerade so diese dritte Position vor dem Sprinter eben gut halten kann, weil da musst du noch nicht super krass schnell fahren. Sondern
von wo bis wo fährt er dann im Normalfall?
Der fährt so in den letzten Kilometer rein, so irgendwie, ja. Idealerweise ist er sogar noch eine Position weiter vor, vielleicht soll ich ihn noch austauschen, wo wir es zum Beispiel in der Tour 2014 gemacht haben. War dann eben oft auch noch jemand wie Dege oder sogar ein Tom Dumoulin dabei, die eben dann nochmal aufgezogen haben, dann im letzten Moment bis zu dem roten Lappen. Aber da muss jemand sein, der auch Überblick hat. Ja? Also das ist sowieso allgemein wichtig im Sprint, aber in der Position sowieso, weil da passiert noch so viel davor, weil du bist noch mitten im Feld. Da musst du schon schauen, dass das alles klappt. Und dann eben Matteo Trentin, weil der eben auch diese Übersicht hat, aber auch schon den Kick. Ja, und der kann das Ding aufziehen und ist für mich sowieso der schlauste Rennfahrer im Feld, wenn es ins Finale geht. Und Tom Wehlers ganz genauso, nur der zieht dann halt eben durch bis zum Zielstrich.
Warum kein Roger Kluge? Der wäre jetzt in meinem Sprintzug schon mit dabei. Einfach wegen PS. Ich glaube, der kann schon richtig latschen.
Da brauchst du aber, ich glaube, bei dem brauchst du aber auch als Sprinter richtig Nerven.
Ja, das kann sein.
Weil wenn du mal schaust, wie Roger, der wartet immer richtig, richtig lange. Also ich glaube, da musst du als Sprinter mega entspannt sein und wirklich, es geht auch manchmal nach hinten los bei ihm.
Ich würde ihn ja nicht als Letzten nehmen, sondern schon eher ein bisschen weiter
vorne. Ja gut, das macht es ja noch schlimmer sogar.
Ja, du musst dich halt, das sage ich ja, eigentlich ist es immer schwierig mit einem Sprinter als Anfahrer. Das ist also jemand, der selber auch wirklich Sprinter ist, weil der dieses Denken von 200 bis 0 hat. Ja, und nicht von 500 bis 200. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und die Mentalität, die ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ich sage jetzt nicht, dass irgendwie, also Roger macht das ja super mit Caleb Ewan, die haben sich irgendwie gefunden. Aber das ist halt wichtig, dass das in der Gruppe auch gut funktioniert und harmoniert. Und gibt bestimmt noch viele andere, die ich jetzt auch hätte reinnehmen müssen.
Andi, du hast noch eine lustige Frage gehabt.
Ach so, ja, das die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, deswegen wollte ich jetzt mal weitergeben hier ins Fahrer-Bingo. Mit welchem Fahrer würdest du gerne mal tauschen? Für einen Tag, so in einem Rennen oder so.
Also mit einem Klassement-Fahrer schon.
Ja, mit wem?
Geraint Thomas, als der die Tour gewonnen hat. Ich glaube, das ist echt geil, weil der hat alle abgezogen im Zeitfahren und dann nochmal an den Bergen lang gemacht. Und dieses Gefühl einfach mal zu haben, wie das ist, in der Tour auch mal einen Berg schnell hochzufahren. Ja? Nicht nur langsam in der letzten Gruppe, sondern eben wirklich vorne, wo die Fans eng stehen, wo du auch einfach wirklich schnell den Berg hochfährst. Ja? Also mal über eine 30 oder so kommst. Das ist, glaube ich, schon geil, das mal zu erleben.
Und er ist dann quasi du und dann haust du ihn aus dem Zeitlimit raus und nicht er dich.
Ja, das wäre ja scheiße von ihm. Von mir dann, aber ja, das wäre dann halt so für den Tag.
Ja. Das habe ich mich schon oft gefragt. Also ich wäre auch gerne mal so einen Tag mal Bergfahrer gewesen, aber nur so einen Tag oder einen Berg vielleicht sogar nur. Weil sonst wäre ich ja sonst auf jeden Fall immer
Sprinter. Also, was Marcel sagt, also ab und zu hatte ich es ja so im Ansatz mal, das Gefühl, so ein bisschen. Das ist schon geil. Also, weil als Sprinter hast du halt immer die Gitter, ne? Also ich meine, da ist zum Glück keiner auf der Strecke, der nah an dir dran ist. Ich glaube, als Bergfahrer ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Kann ja nach hinten losgehen wie Alpe d'Huez 2017, glaube ich, war das. Oder 2018, wo die da stürzen berghoch, aber ist schon geil, glaube ich. Ja.
Ja, aber es ist auch ein Unterschied, was die Fans zu dir allein schon sagen. Also wenn wir Dicken da hocheiern und sagen dir, hey, komm, du schaffst das noch so oder nur noch 3 Kilometer oder spritzen dir Wasser ins Gesicht, weil du so fertig aussiehst, und wenn halt dann die Bergfahrer da hochballern, dann die schreien die an und die wollen halt dann Finale sehen so ungefähr und feuern die richtig an, so jetzt richtig Gas geben so, und allein das ist ja schon mal eigentlich krass, das mal mitzumachen.
Wobei ich viele Fahrer kenne, die das auch so sehen, und ich meine, Tour bin ich jetzt nie selber gefahren, aber bei der Vuelta, bei den Bergetappen ist es ja dann ähnlich, vielleicht nicht ganz so voll teilweise, außer du bist irgendwie in der Nähe vom Baskenland. Die geilste Atmosphäre hast du trotzdem noch bei der Flandern-Rundfahrt irgendwie.
Bei welcher Rundfahrt?
Flandern-Rundfahrt. Kennst du die?
Schon mal gehört?
Schon mal gehört, ja.
Ist keine Rundfahrt, ist nur ein Tag.
Weiß ich, bin ich glaube auch ein paar Mal gefahren.
Das klingt irgendwie falsch.
Findest du?
Ja, voll.
Passt doch zu euch.
Bier da, trinken, ich meine, da fahre ich halt auch immer ein Stück weiter vorne. Als bei einer Bergetappe. Vielleicht auch nur deswegen. Ja, aber das haben viele Fahrer gesagt.
Ja, ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, was am meisten Stimmung ist. Ja, doch schon. Klar, im Positiven ja, im Negativen auf jeden Fall Alpe d'Huez, finde ich. Da hoch finde ich halt sehr unangenehm mit den Fans, muss ich sagen. Weil das ist das Engste, was es gibt für mich. Also, was ich erlebt habe in meiner ganzen Karriere. Außer London Tour damals in Yorkshire. Aber das ist halt schon krasser Alpe d'Huez hoch, von den ganzen besoffenen Holländer. Geil, ich meine, ich wäre genau an der, also ich würde es genauso machen, wie die es machen, ne? Den ganzen Tag trinken und dann Leute anschubsen, also ist geil. Und dann kriegen das nicht ganz koordinativ mehr hin und schubsen dich halt nach rechts und nach links anstatt nach vorne. Das fand ich schon so ein negatives Erlebnis, was das dann eigentlich angeht.
Ja, aber also ich hatte ja das Glück in 2013, war das 100-Jahre-Tour? Ne, die 100. Tour de France war das, also Jubiläum, und da sind wir zur Belohnung zweimal Alpe d'Huez gefahren, ja, an einem Tag.
Ist es da, wo du das Trikot geholt hast an der ersten Etappe, mit dem Orica-Bus?
In Korsika gestartet die Tour, und nach keine Ahnung wie vielen Etappen waren wir dann irgendwann mal in Alpe d'Huez, und dort sind wir eben zweimal zum Schluss dort hochgefahren, und das war der Hammer. Das war der absolute Hammer, das ist echt mega krass gewesen, war auch brutal schwer. Aber dort hochzufahren, das ist echt so ein Kindheitstraum, der da wahr wird. Und das ist für mich, nach dem Tag war klar, wenn ich irgendwie jetzt mal aufhöre, und jetzt ist es ja soweit, sitze ich irgendwann auch mal in einem Camper dort in Alpe d'Huez, wenn die Tour da hochgeht, mit
Kumpels. Lass mal alle zusammen
da hinfahren. Fahren wir mit dem Besenwagen hin.
Ey, aber seid ihr mal Alpe d'Huez in einem anderen Rennen gefahren, außer der Tour?
Ja, also ich, ja, nee, also Hobbyrennen dieses Jahr, letztes Jahr.
Ich bin da mal bei der Dauphiné raufgefahren, das war so traurig, da steht keine Sau. Da war keiner. Bin ich diesen Berg raufgefahren, da war keiner. Und ich denke so, boah, geil, Alpe d'Huez, kann ich nicht auch mal da rauffahren? Und dann ist da keiner. Und ich bin ganz alleine da raufgefahren. Das war echt vielleicht sogar der traurigste Moment meiner Karriere, so ehrlich gesagt.
Ja, gut, wenn man mit einer hohen Erwartung reingeht und dann wird die...
Da stand keiner da, keine Sau. Ich war da ja schon mal als Zuschauer so mit 12 oder so. Und
Bier trinken,
weiß ja, wie das aussieht, wenn da viele Leute stehen. Und da war einfach keiner. So fährst du halt die ersten 15 Serpentinen und es steht gar keiner da. Und dann stehen da so ein paar und dann im Ziel ist auch keiner.
Ja, ja, das ist halt Tour ist halt Tour.
Es sind nur die Zuschauer halt, ne? Der Berg ist gar nicht so besonders, wollte ich damit sagen. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Fährst du noch viel Rad? Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht so viel zugenommen hast.
Ich will auch nicht fett, ich werde auch nicht fett. Also, oder ja, ich nehme auch nicht so viel zu.
Ich bin jetzt auch nicht fett, aber ich habe trotzdem 15 Kilo zugenommen, seit ich aufgehört habe.
Ja gut, wenn du von dem besten Tag gewichtsmäßig von deiner Karriere ausrechnest.
Ich habe ja sonst auch immer nur so 82 oder so gewogen.
Ja, aber das ist ja, also solange es normal aussieht, ist also alles gut. Also ich mache jetzt halt viel Crossfit. Also im Moment mache ich sogar fast gar nichts, weil ich einfach mit Baby und Uni gerade gut ausgelastet bin. Will jetzt aber eigentlich nach den Prüfungen wieder mehr auf dem Rad auch sitzen, weil also ich war jetzt letztes Wochenende in Holland bei meiner Freundin, bin dort mit Tom Wählers Rad gefahren. 2 Stunden auf dem Gravelbike. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Das ist so krass, wie das weggeht, die Form. Also die kommt ja auch momentan schnell wieder.
Aber das ist halt bei Sprintern so. Wir hatten das Thema vor 2 Wochen und Paul ist halt einfach, der verliert gar nichts. Ich meine, der trainiert auch noch, aber
ja, eben.
Da ist es viel weniger, das heißt, wenn du ich 2 Wochen nicht fährst.
Rad, ja. Also ich lasse nicht komplett schleifen.
Ja. Ja, das ist halt bei mir gerade so, dass ich
aber
nicht so
gut fahre. Ja. Was, können wir Themenwechsel machen?
Nee. Was studierst du eigentlich?
Okay. Nein, ich habe noch viel mehr Fragen zum Fahrradfahren so jetzt im Ruhestand.
Nee, ich habe auch eine andere dazu.
Aber soll ich mit dir über Fahrradfahren reden? Dann erzählst du mir irgendwas von welchen Fettstoffwechseln du da gerade im Training machst und so.
Du fragst mich ja.
Da kann ich mich eher wiederfinden, so nach 2 Stunden
sich richtig scheiße. Ich habe eine gemixte Frage.
Ich habe nicht gesagt, ich mich scheiße fühle.
Die Geburt deines Sohns, wie weit hat das beeinflusst oder hat es das sehr beeinflusst, dass du aufgehört hast? Also war es mit ein Hauptgrund, mehr Zeit zu haben?
War für mich schon wichtig, ja. Also der hat, wenn ich den jetzt sehe zu Hause, dann bestätigt mich das auch. Du weißt natürlich jetzt nicht in dem Moment, wenn du hörst, okay, Freundin ist schwanger und so, dann macht das schon was mit dir. Aber du weißt jetzt nicht, wie ist das, wenn du wirklich Vater bist. Und als ich dann eben irgendwie die Zeit hatte, eben auch darüber nachzudenken, was mache ich jetzt, als es dann mit meinem letzten Team etwas schwieriger geworden ist und wir auseinandergegangen sind und ich drüber nachgedacht habe, wo will ich in Zukunft hin, dann kommen eben auch solche Themen auf und er ist sicher einer der Hauptgründe, warum ich für mich jetzt auch entschieden habe aufzuhören, weil ich die Zeit mit ihm gemeinsam haben will und das ist halt echt wichtig und das finde ich auch geil, da bin ich auch stolz drauf.
Und schön, dass ich darüber jetzt mal eingehe, mich interessiert es halt wirklich, oder eigentlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwo schon mal stand, weshalb du aufgehört hast, also wie es dazu kam, weiß nicht, also ich habe zumindest nichts gelesen, wie kam es denn wirklich dazu? Ich meine, du hast sicherlich Angebote, es gab ja Gespräche und ich habe auch mit Jörg, also Manager, in dem Zeitpunkt irgendwie auch viel geredet, also über andere Fahrer, über U23-Fahrer von meinem Team, aber da habe ich auch mal gefragt, wie es bei dir so geht, er wusste halt auch nicht so richtig, wie es weitergeht und dann, klar, mal als du deinen Sohn bekommen hast, war es mir fast klar, dass du aufhörst, weil wenn man dich ein bisschen kennt, weiß man schon, dass dir das, glaube ich, wichtig ist. Ja.
Ja.
Und aber wie kam es jetzt eigentlich wirklich dazu? Also was war der?
Naja, also ich glaube, ich war, vielleicht kann man kurz dort anfangen, wie ich überhaupt zum Radsport gekommen bin. Das war jetzt nicht aus dem irgendwie total brennenden Wunsch und Verlangen, Radprofi zu werden oder bei der Tour de France irgendwann mal zu fahren, sondern einfach, weil ich Radfahren geil finde. Und das hat mir Spaß gemacht, ich habe es ausprobiert und bin eben dabei geblieben. Ich war sogar sehr gut da drin, ja, und bin eben dann irgendwie von einem zum nächsten gekommen. Und jetzt ist es irgendwie auch während meiner Karriere eben so gelaufen, dass ich richtig tolle Momente hatte, ab und zu mal schwierige. Und nach dem letzten schwierigen Jahr, jetzt auch mit 2018 und 2019, war ich einfach auch an einem Punkt, wo ich wusste, okay, in die Richtung geht es jetzt erstmal mit dem Team nicht mehr weiter für mich. Daraufhin habe ich ja dann eben auch mich getrennt und wir uns getrennt. Und dann hatte ich eben die Zeit für mich, einfach nochmal grundsätzlich darüber nachzudenken, was ich möchte, wo ich hingehen will in Zukunft und wie ich überhaupt jetzt auch auf das so schaue, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und dann war für mich eigentlich die Entscheidung klar, dass ich und so gucke ich auch generell aufs Leben, dass ich das jetzt nicht, ich rechne das jetzt nicht alles danach ab, wie erfolgreich meine Radprofikarriere war, sondern eher wie ich diese, diesen Abschnitt, wie ich da durchgekommen bin für mich. Ja? Also das ist jetzt nicht mein ganzes Leben gewesen, Radsport. Ich bin jetzt 31, habe aufgehört, sondern ich habe noch ganz viel Zeit für andere Projekte, Dinge, die jetzt noch passieren können. Und da gehört eben zum Beispiel die Familie jetzt mit dazu. Und den Sachen will ich auch Zeit einräumen. Und deswegen war dann für mich die Entscheidung klar, okay, ich mache jetzt was Neues. Und ich gucke da auch nicht irgendwie mit einem schlechten oder bösen Gefühl zurück, sondern ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Und freue mich aber auch über das, was jetzt kommt. Und das ist mir ganz wichtig. Und ja, ich fände es fast traurig, wenn ich jetzt irgendwie sagen müsste, ich habe aufgehört und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und so diesen pessimistischen Blick zu haben, so was kommt denn jetzt eigentlich? Und dann irgendwie in so eine Apathie zu verfallen, sondern ich ja, habe was geändert und freue mich auf das Neue, was jetzt kommt.
Ja, was ist ich auch halt viel dann besser. Ja. Was jetzt kommt.
Aber was ich trotzdem halt dann auch interessant finde, ist, dass wir haben ja alle irgendwie mit 30, 31 aufgehört, ne?
Ja. Das ist halt schon auch. Darauf will ich gerade hinaus, dass Marcel in dem Moment aber auch in so einer Position war, kann ich mir vorstellen, wo man in so einem Überlegevorgang auch sagen kann, ich bin halt zufrieden mit dem, was ich da bis jetzt erreicht habe. Und das macht es dann auch vielleicht einfacher, zu sagen, okay, let's go, neues Kapitel.
Ja, ich habe nie von mir erwartet, dass ich irgendwie in der Tour eine Etappe gewinne. Ich hab nicht mal erwartet, dass ich überhaupt in der Tour starte, sondern ich bin Profi geworden, weil ich diese eine Chance hatte, bei Ski Shimano damals 2011 irgendwie nochmal einen Profivertrag zu unterschreiben und das mal zu sehen für 2 Jahre. Also ich bin ja damals schon mit der Erwartung reingegangen, okay, wenn es nicht klappt, studiere ich halt dann 2 Jahre später, auch nicht schlimm. Und so kam das eigentlich von einem zum nächsten und das ist, so sehe ich das auch immer noch. Also ich habe jetzt
aus Versehen passiert, mehr oder weniger.
Ja, nicht aus Versehen, aber du kannst eben auch im Umkehrschluss nicht die guten Dinge kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht, also dass manche Leute funktionieren so, die stehen morgens auf und sagen, ich weiß, in 10 Jahren, keine Ahnung, bin ich Weltmeister im Radsport, im Schwimmen, im was weiß ich, aber ich funktioniere eben ein bisschen andersrum und ich glaube, dass sogar sehr viele Leute so denken wie ich. Nur oft kriegt man die Geschichten gar nicht mit, weil sind immer im Sport, ist ja immer diese eine Schiene, hart arbeiten und nur für das eine Leben und das ist der Schlüssel zum Erfolg, aber das ist falsch, das ist nicht wahr. Also ich glaube, man muss da irgendwie so ein bisschen relaxter, also ich gehe da ein bisschen relaxter ran und sage, okay, ja, wenn du was machst, natürlich machst du es richtig, aber wenn du merkst, okay, jetzt ändert sich vielleicht was, dann ist es auch okay, diesem Gedanken zumindest mal einen gewissen Raum einzuräumen, drüber nachzudenken und dann zu entscheiden, muss ich mich verändern, was Neues machen und mach das wieder richtig oder bleibe ich dabei und mach so wie vorher weiter.
Das war einer der schlauesten Sachen, die im Besenwagen gesagt wurden, glaube ich.
Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was hast du jetzt für ein Fahrrad? Aber dann kam Paul wieder und hatte so wirklich wichtige Fragen. Ich fand,
war gut, aber ich meine, ich find die viel wichtiger.
Nee, das hat mich auch super interessiert. Das wäre aber, hätte ich ja noch ein bisschen angestellt.
Oder sagen wir, das Fahrrad, was du jetzt fährst du es, weil du es fahren willst oder weil du es gestellt kriegst?
Das wollte ich auch fragen.
Und dann fragen wir, welches es ist, wenn es interessant ist.
Ja, ich fahre das auch, weil ich es fahren will. Also ich muss dazu sagen, ich bekomme es gestellt, aber das war es. Ich verdiene jetzt nicht irgendwie Geld oder so, sondern ich habe einfach, nachdem ich meine Karriere beendet hatte, die Firma, die dürfen wir jetzt anscheinend noch nicht enthüllen, gefragt. Ich war in Canyon und ich habe dann eben bei Canyon gefragt, ob ich
ich fahre zum Beispiel ein verdammt geiles Cannondale, was ich auch fahren möchte.
Siehst du? Nein, aber es gibt ja viele tolle Radmarken und ich war vielleicht nicht alles toll in meinem letzten Team und da waren auch Meinungsverschiedenheiten, aber die Räder waren Canyon bin ich immer gerne gefahren, das ist so. Bin auch vorher gerne andere Marken, Giant,
bist du gerne Schwemm gefahren?
Bin ich immer gut gefahren. Ja, wirklich. Also aber
jetzt schwörst du drauf, oder? Dass du das ernst meinst?
Nee, ich finde, Shimano hat auch einen sehr guten Ansatz und ich finde jetzt...
Das würden die unterschreiben.
Ich dachte, du hättest es gerade andersrum gesagt.
Nee, ich meine, er müsste mich auch mal ausreden. Also pass auf. Ich finde SRAM geil mit diesem Drahtlos. Finde ich echt cool. Also wenn du das mal durchgemacht hast mit Shimano, Batterie leer im Training, Wettkampf, Hölle. Hilft dir keine Sau. Kann dir keiner helfen.
Ich wüsste nicht, ob man beim Fahrrad die die Drähte langlaufen von der Shimano-Schaltung.
Du brauchst dann ja auch nicht laden, weil so wenig wie du fährst.
Ja, tut mir mal einen Gefallen, ey, das musst du alle 3 Monate vielleicht mal laden, wenn du viel fährst. Ich habe wirklich noch nie geladen, jetzt seit einem Jahr.
Aber er ist also eigentlich auch erst dreimal
Rad gefahren. Bei 80 Jahreskilometern ist das ja eigentlich auch okay.
Ja, aber du, also kann man jetzt sagen, du fährst keinen SRAM auf jeden Fall an deinem privaten Fahrrad jetzt.
Nee, da habe ich jetzt ein Shimano im Moment dran. Das ist aber auch nicht, weil ich jetzt unbedingt darum gebeten habe, sondern weil es halt so...
Dura Ace?
Ist halt dran.
Dura Ace?
Dura Ace, ja.
Oh, der Basti will auch unbedingt eine Dura Ace haben. Ich habe gesagt, Ultegra ist viel cooler.
Ich habe Ultegra, das Ultegra reicht auch voll. Reicht
dass ich das nicht brauche, ist völlig klar. Aber ich will halt so ein Lambo haben, habe ich heute schon mal gesagt.
Ja, ist ja auch geil. Ich hab zufällig auch noch, also ich habe noch ein Gravelrad von Canyon.
Also das mit dem Doppeldecker-Ding?
Ja, richtig. Für dicke Bäuche und Komfort, ja, ist geil.
Auch weil du das ausgesucht hast jetzt, oder?
Kannst du mir das erklären, oder? Mit dem, warum ist ein Doppeldecker? Was soll
das? Das ist eine Art Federung. Musst du dir vorstellen.
Dass die bei dir funktioniert, ist mir klar.
Ja, das ist aber gut, ich muss sagen, bei einem Straßenrad fühlst du noch mehr Effekt. Also wenn du das Ding jetzt zum Beispiel bei einem Aerorad oben drauf schrauben würdest, die sind ja, das sieht scheiße aus, ist auch völlig, passt nicht ins Konzept. Aber was ich sagen will, ist, ein Aerorad ist natürlich brutal hart. Und wenn du dann diesen Lenker oben drauf hast, fühlst du noch viel mehr den Effekt davon. Auf einem Gravelrad mit 3 Bar im Reifen. Ja. Kommt nicht mehr so viel an durch den Reifen allein, aber es funktioniert schon. Also.
Fährst du viel Gravel? Oder also jetzt im Moment fährst du eh nicht so viel, aber...
Ich würde gerne mehr fahren. Ich fahre jetzt im Moment nicht so viel Gravel. Ich bin jetzt also ab und zu mal aus Spaß gefahren. Ansonsten eigentlich im Dezember war ich viel auf dem Rad unterwegs und im November mit Toni und Schachi da bei uns zu Hause. Und das war oft auf dem Straßenrad.
Dann. Hast du Motortraining gemacht hinter dem?
Ich habe Motortraining gemacht, das war echt. Obwohl Toni sagt, ich habe so einen richtigen Touri-Tritt schon, so 10% zu hart für einen Profi, weißt du? Der Profi fährt Strich 35. Oder
ist halt scheißegal ist, ne?
Und jetzt, ich muss halt so ums Überleben neben ihm kämpfen und fahre halt so gerade so zu viel. Also er sagt, das ist eklig.
Aber wenn Toni das schon sagt, dann.
Und das habe ich gedacht, geil, Alter, geil.
Nochmal richtig Form bekommen. Was mich jetzt wirklich nochmal interessieren würde, ist, welche Frage stellen darf, Stoffi, wenn du mich gerade so fragend anschaust. Unterschied Quickset damals noch zu Katusha, ich weiß, es ist eine provozierende Frage auch und du musst jetzt auch keinen in die Pfanne hauen, aber mich würde es wirklich trotzdem interessieren. Ich meine, du warst bei Quickset mega erfolgreich, wie du vorhin schon gesagt hast, da kannst du irgendwie jeden Sprinter hinten ranschnallen, der gewinnt. Trotzdem muss man irgendwie Radfahren können, ne? Aber dann der Umschwung zu Katusha, war das so krass von angefangen bei den Leadout-Fahrern hin, also einfach jetzt stellst du einen Raum, hin zu Equipment, Stuff, Pipapo, dass da so ein Riesenunterschied war?
Naja, also ich glaube vom Equipment, von den Leuten drumherum, sicher war das anders, aber nicht zwangsläufig schlechter. Also bei Katusha. Ich sage das deshalb, also für mich ist Quickstep immer noch die Referenz im Radsport und nicht nur beim Material oder bei den Leuten, sondern eben auch bei der Art und Weise, wie sie eben funktionieren und arbeiten mit den Menschen. Und
wie arbeiten die mit den Menschen? Weil du bist ja nicht der Erste, der das sagt und man stimmt ja.
Jetzt Paul, Sam, frag für einen Freund auch.
Ich frag für einen Freund. Weil Sam kenne ich halt auch echt mega gut und der ist zum Teil ein bisschen labil, was den Druck angeht. Und wenn ich jetzt Interviews von ihm lese und sagt, ich habe gar keinen Druck verspürt. Und dann gerade in so einem Team wie Quickstep, wo ja jeder weiß, der kommt da hin und meistens musst du gewinnen. Du musst gewinnen eigentlich bei dem Team. Und ich meine, von 25 Fahrern gewinnen 18 oder 20 gewinnen Radrennen im Jahr. Also ich meine, du musst eigentlich gewinnen. Ne? Das ist ja wirklich so. Und das finde ich halt krass, wie die anscheinend eine Umgebung schaffen können, dass so jemand, der da hinkommt, keinen Druck verspürt. Also schon Druck, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Das ist halt schon krass.
Ja, also es ist halt sehr offen. Also es ist eben so, dass jeder auch ein bisschen den Platz für sich bekommt und sich selber dort auch in der Form entfalten kann. Und die Teamstärke in der Breite ist eben das, was dir den Druck auch nimmt. Weil du weißt, okay, ich habe die besten Jungs hier um mich herum. Wir sind alle auf ein Ziel geeicht und wir geben jetzt hier richtig Gas. Und dann läuft der Laden auch. Und das war eben der Unterschied zu Katusha. Dort war es eben alles auf nur sehr wenige Personen begrenzt. Und wenn das nicht funktioniert hat, war es eben gleich sehr schwierig und kam gleich so, naja, so eine negative Atmosphäre auch auf. Und Ja, das macht es dann natürlich schwer, von dort aus dich immer wieder auch ja, in der Gruppe aufzuraffen und ja, sicher, das ist für mich der Hauptunterschied in den Mannschaften gewesen. Ja.
Also, aber würdest du es an einer Person festmachen können bei Quicksilver, jetzt Deceuninck, wo du sagst, okay, die ist elementar, damit das so ist, wie es ist? Also es ist ja immer personenbezogen. Also ich meine, wenn jetzt Lefebvre das Team nicht mehr macht, wird es anders sein. Wenn jetzt vielleicht ein Brian Holm nicht mehr da ist oder Bramati, dann wird das Team anders sein. Deswegen, mich würde schon mal sehen, wer da, oder wo du denkst, wer ist die Person, die das alles so ein bisschen...
Man muss, also bei Lefebvre musst du anfangen. Der ist dort der Chef, ja, und da dreht sich auch innerhalb der Mannschaft sehr viel für ihn, um ihn oder eigentlich alles, weil ja, er quasi auch ein bisschen so diese Linie vorgibt. Und was er zum Beispiel richtig gut macht, ist, er hat seit Jahren seine Gruppe an Leuten zusammen. Ja, also da rede ich nur von der Staff, von den Physios, von den Mechanikern, von den sportlichen Leitern. Da gibt es ab und zu immer mal Ab- und Zugänge, aber der feste Chor ist immer der gleiche. Und dann bist du schon wieder bei den nächsten Leuten, was du vorhin oder was wir vorhin noch gesagt hat mit Bramati, wenn er dann eben ankommt und zieht seine italienische Show ab, ja? Ja. Dann denkst du dir, ey, was für ein geiler Typ, ey. Dann fängst du an zu lachen und hast Spaß mit dem und dann kommt noch ein Brian Holm um die Ecke und sagt, ey, nicht so viel rauchen und jetzt trinken wir noch ein Bier zusammen und dann, also im Trainingslager, ja, also rauchen sagt er nicht zu uns, sondern über sich selber, weil rauchen ist nicht gut, aber ab und zu siehst du ihn schon mal an der Ecke mit einer Kippe stehen und dann sagt er, okay, komm, wir trinken noch ein Bier zum Abschluss, heute war ein schönes Trainingslager und essen Steak. Ey, da hast du doch gleich, da denkst du dir, ey, das sind alles Menschen und die nehmen dich mit einer Wärme auf, das ist cool. So, ja, und da findest du ganz schnell zusammen, weil die Gruppe offen ist und alle machen gute Stimmung und wissen aber auch, was dann am Ende vom Winter eben auch ansteht. Ja, natürlich musst du dann in den Rennen gut sein, du musst fit dort am Start stehen und wenn das eben nicht läuft, dann guck dich der Lefebvre auch mal für eine Zeit lang nicht mit dem Arsch an. Ja? Also dann ist der fest. Der war auch schon fest auf mich. Aber ja, ich weiß nicht, dann nimmst du dich halt mal zurück und gehst du nach Hause und denkst, okay, woran lag das jetzt? Und machst es eben das nächste Mal besser. Ja? Also es geht immer mal hoch und wieder runter.
Ja. So wie Quickstep für dich die Referenz war, bist du auf jeden Fall für Patrick Lefebvre auch immer noch die Referenz gewesen. Ich habe nämlich heute Morgen noch ein Interview gelesen, noch bevor du deinen wirklichen Rücktritt erklärt hattest, so zwischen diesem, du machst jetzt mal Pause vom Profisport und man weiß noch nicht so richtig, was passiert, hat er noch ein Interview gegeben, wo er nämlich meinte, du bist auf jeden Fall der Schnellste für ihn, ja, wenn du das richtige Team außen rum hast, dann und er freut sich ja drauf, wenn du wieder zurückkommst. Und also es war halt so, bevor du dann gesagt hast, du hörst jetzt auch wirklich auf.
Das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt.
Genau, es war auch immer klar, auch für dich.
Nee, also sicher, er ist... Also
hast einen guten Eindruck hinterlassen, wollte ich damit nur sagen.
Ja, er ist ein umstrittener Mann, sicher. Also was seine Art und Weise angeht. Und der ist da auch sicherlich schwierig. Aber das muss man eben sagen, er hat trotzdem... er weiß, wie man eine Gruppe kreiert. Und das können nicht viele im Radsport. Da fällt mir nur noch Jumbo Visma ein, die das auch noch können. Und alle anderen kriegen das nicht auf die Reihe. Die kriegen das nicht gebacken. Und das ist für mich die Erfolgsformel für die Mannschaften.
Wobei jetzt so... Von außen betrachtet würde ich sagen, dass das Bora in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht auch so ein bisschen schafft,
Band
oder?
Band of Brothers, Junge, das sagt alles.
Genau, Hashtag Band of Brothers.
Schöner Marketing-Hashtag. Nee, natürlich sind die Bora-Jungs auch super. Aber dieses Geschlossene, alles dreht sich um das Team auch und nicht um einzelne Personen. Das siehst du nur bei Jumbo-Visma und bei Quickstep. Bei Bora dreht sich ganz viel um Sagan. Da dreht sich natürlich jetzt auch viel mehr
Buchmann.
Buchmann und Schachmann, ne? Schachi kommt da auch noch dazwischen, aber dann kontinuierlich über eine lange Zeit immer wieder Erfolg zu zeigen, das ist nicht einfach und da musst du eine Gruppe kreieren können.
Keine Mannschaft wie Quickstep, die jedes Jahr wieder das abliefert, was man von ihnen erwartet auch.
Es ist auch eine Mannschaft, die sich oft verändert, ne? Also gerade, ja, was Marcel sagt, also das Team hinter den Sportlern, das bleibt eigentlich gleich und die ergänzen sich da auch alle super. Das sind ja eigentlich auch fast schon, bis auf Brian Holm, die gleichen sportlichen Leiter, die ich vor 10 Jahren da hatte. Ja. Und da hat jeder seine Stärken, jeder seine Schwächen, die ergänzen sich halt ganz gut und die Fahrer werden halt immer, und das macht der Lefebvre, glaube ich, auch sehr gut, der tauscht Fahrer halt irgendwann aus, wenn sie halt vielleicht nicht mehr so ganz passen oder er sagt ja immer, wenn sie ihm zu teuer werden, aber ich glaube schon, dass da auch immer so eine Dynamik drin bleibt, ne? Und die bleiben halt alle hungrig und ich glaube, das ist schon fast so, als ich damals hingegangen bin, 2010, das war so der Anfang von so einem Umbruch auch. Ne? Wir hatten super viele Fahrer, die dann ewig bei dem Team waren und so richtig schlechte Stimmung gemacht haben und so. Und das hat sich danach in den Jahren immer verändert. Also die Fahrer haben sich super schnell, also manche Fahrer sind auch noch lange da geblieben, aber der hat super viel auch Top-Fahrer ausgewechselt, was man ja sonst nicht so oft sieht. Ne? Und das hat er echt so, vielleicht war das auch so eine Zeit, wo er dann auch gemerkt hat, oh nee, das ist nicht gut, zu lange mit manchen Leuten zusammenzuarbeiten, sondern die vielleicht zu einem guten Zeitpunkt auch mal gehen zu lassen und dann hole ich jemanden neuen. Und die er neu geholt hat, die waren halt auch immer, muss man dazu sagen, sehr, sehr gut. Ne?
Ja, aber trotzdem war auch immer mal wieder so ein Tim de Klerk dabei, wo jeder gedacht hat, ey, kommt jetzt hier irgendwie aus dem Pro-Conti-Team, ist schon länger dort Profi gewesen, hat nie was gerissen. Und auf einmal schraubt er sich da einen raus vom Feld über 50, 60, 70, 100 Kilometer. Wo ich alle denke, wie geht das? Aber das ist genau dieser Gruppeneffekt. Den hatten wir auch bei Giant Shimano damals in der Tour. Wir hatten da einen Roy Curvis gekannt oder einen Tom Wehlers oder auch einen Marcel Kittel. Keine Sau. So, und, aber als Gruppe waren so wir stark. Und
Cohen de Kurt oder so.
Ja, das ist, und das musst du halt, da brauchst du das richtige Umfeld dafür, um eine starke Mannschaft zu schaffen. Und ich mache jetzt mal eine Prophezeiung. Ich glaube, dass es in der Zukunft ein Quickstep und ein Lefebvre sehr, sehr schwer haben wird mit Jumbo Visma. Weil ich fest daran glaube, dass das Jumbo Visma dasselbe Konzept an sich hat, nur noch auf einer vielleicht sogar noch etwas professionelleren Basis. Ja? Also die haben nicht dieses Rennfahrer-Bauchgefühl, was Lefebvre hat, um diese Gruppe zu kreieren, sondern die machen das ganz bewusst so, wie welche Menschen passen zu uns. Die suchen das ganz krass bewusst aus und haben ein richtiges Konzept ausgearbeitet dafür. Und ich glaube, das ist noch nachhaltiger als das, was Lefebvre macht.
Wir haben jetzt ja auch Wagi. Ja. Nix, ich wollte nur sagen, jetzt wo Wagi da ist, kann die nichts mehr crashen. Der ist zwar noch im U23-Team, aber...
Ja, aber da fängt es ja an.
Da fängt es an und das ist auch, also was man jetzt so mitkriegt, das ist ja das erste Jahr von dem Academy-Team, das sieht auch schon super professionell aus.
Ich meine, ich glaube, wir haben jetzt noch Zeit für ein oder zwei Fragen, weil da muss Marcel zum 6-Tage-Rennen, um einen Startschuss zu geben.
Muss mich noch umziehen und Startnummer drauf machen.
Ja, du hast doch schon ein weißes T-Shirt an und Jutebeutel gebe ich noch mit und ein Basecap kriegen wir auch noch her und dann geht's los.
Cool. Fixie haben sie sicherlich auf der Radrennbahn.
Fixie sollten sie da haben. Hoffe ich doch. Sehen wir Marcel Kittel nochmal zurück im Radsport, in irgendeiner Funktion als Teammanager, sportlicher Leiter, Trainer.
Kommentator.
Nee, nicht Kommentator. Also ich meine wirklich aktiv in der Rolle.
Also ich habe auf jeden Fall den Wunsch, irgendwie nah am Radsport auch dran zu bleiben. Und ich sehe mich jetzt aktuell gerade nicht im Renndienstwagen irgendwo hinter einem Feld hinterherfahren, muss ich ehrlich zugeben. Will das für die Zukunft jetzt auch erstmal nicht grundsätzlich ausschließen, aber ich hätte einfach andere Dinge, die ich glaube ich lieber machen würde. Und das ist jetzt für den Moment einfach vielleicht noch mit ein, zwei Partnern da zusammenzuarbeiten, ja, keine Ahnung, Ausrüstung zum Beispiel oder sowas angeht, vielleicht bei ein, zwei Events noch dabei zu sein. Und sicherlich würde ich auch gerne nochmal das mit dem Kommentar wieder machen fürs Fernsehen. Das hat mir Spaß gemacht letztes Jahr, weil das eine schöne
Facebook,
Arbeit ist.
Das Facebook Live war geil, ne?
Das war richtig geil. Nee, und es ist halt auch schön, bei den Rennen dabei zu sein, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie vielleicht von über die Ferne irgendwie kommentierst, sondern eben live vor Ort dabei sein kannst, ist es schon nochmal schön für die Atmosphäre und weil du auch viele Leute von früher wieder siehst.
Bist du dann bei ARD oder ZDF? Bei wem?
Ich bei bin One da, jetzt demnächst.
Dazen. Wie heißt das? The Zone, sorry.
Okay. The Zone?
Wieso schreibt man das eigentlich Dazen? Das ist doch eigentlich Dazen.
The Zone heißt das. The Zone.
Ach, bei denen, ja. Die machen Radsport.
Nein, natürlich nicht. Ich habe nur Unsinn erzählt. Aber ich habe auch
ESPN Sports.
GCN Germany, warum hast du das eigentlich nicht gemacht?
Was für ein Ding?
GCN Germany.
Das macht jetzt Björn Thurau übrigens. Hast du
das
gesehen?
Was ist denn das?
GCN.
Hier, Global YouTube. Cycling Network.
Ja, da gibt es einen deutschen Kanal, den macht Björn Thurau.
Wusste ich nicht. Also viel Erfolg, Björn. Aber ich würde halt gerne, wenn es da irgendwie geht...
ins richtige Fernsehen.
ins richtige Fernsehen. Nee, einfach dort...
Ins Lineare.
Wie gesagt, vor Ort auch dann... mit den Leuten dann nochmal arbeiten. Es war ein cooles Team, ARD und ZDF und ich habe da aber auch keinen festen Vertrag oder so, sondern es ist eher so, wenn es dann soweit ist, mal gucken.
Ja, hört sich auch cool an. Aber zur Uni gehst du jetzt auch noch? Oder läuft es so nebenbei?
Was studierst du eigentlich?
Das ist, ja, stimmt, das war eine Frage vorhin, ja. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften, das ist nicht BWL, das ist auch nicht VWL, sondern es ist beides. Jetzt habe ich das quasi erstmal angefangen, das ist also auch im Vollzeitstudium und das ist, füllt eigentlich meinen Tag im Moment aus. Neben Lex, meinem Sohn und meiner Freundin Tess. Und da hat jetzt erstmal wirklich, also hatte ich viel zu tun. Und jetzt stehen auch Klausuren an und darum herum baue ich mir jetzt so den Rest. Ja, ist cool. Also macht mir Spaß.
Wie bist du darauf gekommen jetzt? Wie bist du auf den Studiengang gekommen?
Ja, viele sagen ja bösartig über Wirtschaftswissenschaften, dass du das nimmst, weil du keine Ahnung hast, was du studieren sollst. Aber bei mir war das so eher so.
BWL früher.
Ja, so, ja.
Ist ja dasselbe.
Man kann viel damit machen, wäre jetzt auch so eine Antwort. Ne?
Nee, ist aber so. Machst du das fernmäßig?
Nee, oder nee, richtig Präsenzstudium da unten in Süddeutschland an der Uni Konstanz.
Ich habe ja viel mit hier Klemme zu tun und der studiert ja Psychologie.
Ja, habe ich gehört.
Ist ja mittendrin. Cool. Und der ist wirklich so, der ist jetzt nur so von 20-Jährigen umgeben. Also ja, auch noch jünger.
Bei mir sind es 18. So.
Ja. 18, ja. Und der ist auch wirklich schon wieder so ein bisschen hat sich so zurückentwickelt in die Pubertät. Der hat so seine zweite Pubertät jetzt gerade irgendwie gefühlt. Jetzt ist so richtig Studi-Life und
geil, ja. Hat er noch kein Kind, ne?
Zum Glück war der vorher nicht schon irgendwie kindisch,
aber,
der
aber, Dominik.
Geiler Typ.
Wann hast du Klemmer das letzte Mal gesehen? Oh, also richtig aktiv, also wo du sagst, okay, ich habe ihn wahrgenommen, nicht schon länger her.
Alter, das ist Jahre her.
Ja, genau. War bei mir auch so. Und dann haben wir den Podcast mit ihm, dann kommt er rein, voll spirituell, hat mir auch gefehlt, dass er eine Matte auf den Boden legt, sich auszieht und schnell sitzt da sitzt und dir halt irgendwelche Lebensweisheiten
nur Fremdwörter?
Und nur Fremdwörter, den ganzen Tag.
Geil.
Unglaublich. Also, ich meine, der früher, habe ich im Podcast auch erzählt, hat er halt räudige Sachen gemacht, so, weißt du, unter Teamkollegen. Und dann
auch
viel Bücher gelesen.
Genau. Und der ist halt voll intellektuell jetzt und so richtig auf einer, also 180 Grad. Also ja, komplett andere Persönlichkeit am Tag gelegt.
Ja, aber das mit der Mathe hat er gemacht, als ich dann ihn im Trainingslager besucht habe. Da waren wir, da war er mit seinem, der ist jetzt auch sportlicher Leiter. Macht er das eigentlich noch?
Nee,
jetzt leider nicht mehr. Hat aber bei so einem Amateurteam, so einem ambitionierten Amateurteam, kann man sagen, einen sportlichen Leiter gemacht noch, ein paar Jahre. Auch so ein bisschen Spielertrainer, ne? Ist ja noch teilweise selbst so Amateur-Rundstrecke gefahren und sowas. Und der war mit seinen Jungs da im Trainingslager und dann habe ich ihn da besucht und kam dann da gerade so an und dann meint er so, ja, kannst ruhig schon dazukommen, wir machen jetzt aber erstmal eine Besprechung, aber am Anfang meditieren wir jetzt erstmal 20 Minuten und ich da saß da so voll Hunger gehabt und so und Dominik packt die Matte aus und setzt sich wirklich im Schneidersitz dahin und sagt einfach 20 Minuten nix. So ein, ja, ich, keine Ahnung, ich habe überlegt, aufstehen wäre jetzt auch blöd und habe halt irgendwie die 20 Minuten durchgehalten, aber so.
Ist halt schon interessant, wie sich Charaktere entwickeln.
Der kann das schon, der kann das auch wirklich so richtig meditieren und so.
Das ist ein gutes Beispiel für, da ist irgendwie auch ein Leben nach dem Profi-Dasein, so, weißt du, da ist noch so viel Raum für andere Dinge und also.
Auf jeden Fall.
Wenn er sich so krass geändert hat, auch, also. Ja, ist doch cool.
Ja du, ich hoffe, das hat dir ein bisschen Spaß gemacht hier mit uns.
Ja, war cool. Hey, danke für die Einladung.
Bisschen Quatsch gelabert und jetzt geht's zum Job.
Ganz cool. Genau, und wir sehen uns dann Alpe d'Huez im Campervan.
Aber jetzt nochmal, ja. Was machst du jetzt genau bei den Six Days?
Ich darf den Startschuss geben. Und dann machen wir bestimmt noch ein Foto und dann ist da drin irgendwie nochmal ein bisschen.
Damit gucken, der Check überreicht, dann geht's nach Hause.
Also sehr schön. Zum Beispiel Didi Senf kommt ja auch. Den hatte ich jetzt sowieso mal die letzten Wochen.
Dass den auch noch
Wochen.
Gibt, ey. Das ist ein, krass.
Vielleicht noch das als letztes Thema. Urgestein aus dem Radsport, Didi Senf, der Tourteufel. Oder überhaupt der Radsportteufel mittlerweile. Ich hatte jetzt die letzten im Dezember und davor mal so ab und zu ein bisschen mit ihm Zeit verbracht, da, weil wir jetzt bei so einem Event waren in China zum Beispiel, wo er auch animiert hat quasi als Tourteufel. Und das ist ja quasi, er ist ja Künstler, du musst ihn ja sehen, man sieht ja oft, oh, der verrückte Didi so, aber er ist ein Künstler und der macht das Ding, weil das liebt er, das ist sein ganzes Leben und er hat echt, wenn du seine Geschichte mal in Ruhe hörst, der ist kein durchgeknallter alter Mann, sondern das ist einfach er ist auch Opa zum Beispiel, hat seine Familie zu Hause und ein super netter Typ. Und ist echt cool mit ihm auch. Du kannst ganz normal mit ihm reden, ohne dass er total ausrastet.
Ja. Wir haben ja mal eine Zeit lang unsere Gäste gefragt, ob sie uns einen Gast empfehlen können. Und ich habe nämlich jetzt zum Beispiel immer gedacht, Didi Senf ist schon so in dieser Rolle drin, der redet gar nicht mehr normal. Der sagt nur, ey, 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 ey. Weil das ist das Einzige, was ich von dem jemals gehört habe. Wenn ich, und ich sehe den ja jetzt auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren irgendwie an
länger schon mehr, ich meine, jeder von uns kennt ja den, der man...
Ja, aber ich habe auch noch nie was anderes sagen hören.
Nee, nee.
Also immer nur so, ey, 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 ey. Und ich dachte so, vielleicht
kann er normal reden.
Gar nichts anderes mehr.
Der kann dir Geschichten erzählen. Der ist 30 Jahre Tour de France, ist er dabei. Der hat
Nominierung, Besenwagen, Diddy Senf.
Irgendwelchen US-Präsidenten, die ihm da gewunken haben, als er in New York war, ich glaube New York oder Washington, und sein größtes Rad zur Fußball-WM präsentiert hat. So, dann da ist irgendein Präsident vorbeigefahren, hat ihm gewunken. Oder er kann dir seine Favoriten bei den französischen Präsidenten erzählen, bei der Tour de France. Ja, also Macron ist ihm nichts, glaube ich, der war so unhöflich, aber der Sarkozy, der war cool drauf, mit dem konntest du auch mal so einen Spaß machen. So, also das ist halt Didi und das kennt man leider nicht. Das ist echt ein cooler Typ.
Kannst du vielleicht einen Kontakt mal herstellen?
Ja, dann kann ich mal heute mal ansprechen hier.
Ich frage mal, ob er in den Besenwagen kommen möchte.
Da würde mich erstmal fragen, was es ist.
Alright, ich bedanke mich.
Podcasts.
Danke. Vielen auch. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke.
Und ja, mach's gut, viel Spaß heute Abend.
Danke, danke gleichfalls, Jungs.
Haut rein. Dankeschön.
Ciao.